Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Fast ein Jahr ist die Sturmflut an der Ostsee jetzt her. Hunderte Yachten haben teils kapitale Schäden erlitten, irreparabel oder wirtschaftliche Totalverluste. Sind dafür die Versicherungen damals eigentlich aufgekommen? Oder blieben die Bootseigner auf den Schäden sitzen? Dirk Hilken von Panthenius war damals direkt vor Ort und hat bis dahin unvorstellbare Bilder in den Häfen an der Ostsee gesehen. Dirk, euch war natürlich sofort klar, dass da eine riesige Welle an Kosten auf euch zukommt, wenn ich das Versicherungswesen richtig einschätze. Tue ich das oder habt ihr gar keine Kosten mit so einer Katastrophe?
Natürlich, klar. Nun ist es so bei Versicherungen, die machen Rückstellungen, die wissen ein klein bisschen, ja, haben so eine kleine Glaskugel, eine Kristallkugel, wo sie reingucken und sagen, okay, in den letzten Jahren haben wir so und so viel Schäden gehabt. Im ähnlichen Rahmen werden wir das auch haben, sodass wir also nun nicht großartig Angst haben, pleite zu gehen. Aber natürlich, das sind gewaltige, gerade Kosten. Kosten trifft übrigens die Bezeichnung richtig. Wir trennen nämlich in Schäden, also das, was du an Schaden Wert hast, den du ersetzen musst, und in Kosten. Und das sind die Aufwendungen. Das ist das, was hier auch wirklich teuer war. Ne? Also du musst einen Kran haben, du musst einen Taucher haben. Das ist das, worauf wir uns vorbereitet haben.
Mhm. Macht so eine Katastrophe euch auch Angst oder seid ihr da wirklich sehr professionell und entspannt?
Nein, Katastrophen sind ja etwas auch wiederum, was Leute zusammenrücken lässt.
Unbedingt.
Hier standen Leute mit einem Mal, also von den Kollegen unten am Empfang bis zur Buchhaltung, die alle irgendwie mitgeholfen haben und sagten, Mensch, wir können jetzt hier beim Schaden ein bisschen was machen. Man war eigentlich ja euphorisch und hat im Grunde dieses Adrenalinausschüttung auch genutzt, um dann irgendwie den Schaden voranzubringen. Das war schon total toll. Das klingt jetzt so komisch, aber man sieht es in jedem Verein. Ne? Guck, Marina Großenrode, die stand ganz allein davor, wie der Verein mit einem mal durch diese Katastrophe zusammengewachsen ist. Das war eigentlich so eins der Dinge, die man wirklich mitnehmen muss.
Kannst du im Nachhinein sagen, wie hoch die Schäden überhaupt waren? Also wir reden ja von vielen Millionen. Also was da an euch, auf euch zukommt und wie hoch das alles ist?
Man muss das immer relativ sehen. Wir rechnen nur immer in Zahlen. Bei uns hat das vielleicht so um die 10, 11, 12 Millionen gekostet. Alle Schäden sind noch nicht reguliert. Die meisten Schäden, die meisten klaren Totalverluste waren schon Mitte November ausgezahlt. Aber so einige Sachen, die ziehen sich. Reparaturen, Fazilitäten sind nicht da und so weiter. Das ist vom Kostenfaktor gar nicht so hoch. Wenn du jetzt den Gesamtschaden siehst, wir rechnen in Deutschland immer so ein bisschen unsere Schadenhöhe mal 3, also so in etwa 30, 35, 40 Millionen wird das an Wassersportschäden gekostet haben. Ja, das ist nicht so schlimm. Das klingt jetzt sehr doof. Was viel schlimmer ist, ist die Stückzahl. No, also 30 Millionen können zwei Superjachten im Mittelmeer sein. Das sind dann zwei Eigner, die traurig sind. 30 Millionen können aber auch ein ganzer Haufen Schiffe sein, mit einem Haufen Schiffe, die kaputt gegangen sind. Wo ein Haufen
genau so war es.
Ja, genau. Und das ist die Sache. Es geht um den einzelnen Eigner dabei. Egal, wie wertvoll sein einzelnes Schiff ist, da hängt ganz viel dran. Das sind Familienmitglieder, die haben einen Namen.
Ja.
Da sind Kinder drauf aufgewachsen. Das ist eigentlich das Schlimme hier gewesen.
Wie läuft das dann? Also, ich habe Freunde, die in Schicksee, jetzt in Kiel im Olympiahafen, ihre Boote verloren haben.
Mhm.
Es gibt welche, ich weiß jetzt nicht, ob die bei euch versichert sind, aber es gibt welche, die immer noch kein Geld gesehen haben.
Naja, im Idealfall guckt man erstmal, was da ist. Also, was haben wir hier gemacht? Man kennt das von anderen Versicherungen, die in der Werbung zeigen, großartig, wenn der Baum umfällt, dann kommt Herr Kaiser von der und so Versicherung, macht irgendwas. In der Realität wird man das kaum erleben. Hier hat man das wirklich erlebt, weil wir haben ein eigenes Havariekommissar, Marine Claim Service heißen die, die wissen, wie man Boote in welchen Situationen wo anfasst, wie man was sortiert und so weiter. Die haben sich entsprechende Berger geholt. Das sind also normalerweise Wasserbaubetriebe mit sogenannten Barges oder verfahrbaren Pontons mit Kranen, vielleicht auch Baggern drauf. Die kriegt man auch nicht an jeder Ecke. Die wollen eigentlich auch arbeiten so. Und die zusammen mit den Taucherteams werden angewiesen. So, dann guckt man, wo sind die Schiffe? Die muss man erstmal finden, zuordnen. Dann holt man sie raus. Ich muss die ganze epische Geschichte leider erzählen.
Nee, schieß los, ist ja spannend.
Man darf nicht jedes Schiff rausholen. Vielleicht ist das Schiff nicht bei uns versichert oder wir haben ja auch für viele andere Versicherer den Auftrag übernommen, zu bergen. Das machen wir nicht nur für uns, sondern ja, okay, dann hat man den Auftrag, dieses Schiff zu bergen. Wenn man den Auftrag nicht hat, darf man nicht auch nicht einfach so ein Schiff aus dem Wasser heben. Das dürfen wir gar nicht. Wir dürfen auch nicht, weil wir nun Herrn Müller so nett finden, ein Schiff aus dem Wasser holen, obwohl er nicht bei uns versichert ist. Da müssen wir immer die Einwilligung haben. Bei unseren Booten, ich nenne sie mal unsere, obwohl sie Eignern gehören, die holen wir dann raus. Dann wird eigentlich relativ schnell gesehen, okay, was hast du an Schäden? Dann wird relativ schnell beurteilt, ist im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme, wenn eine Kaskoversicherung existiert, ist im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme eine Reparatur noch möglich. Oder wird es das übersteigende? Wird dann so ein Schnellgutachten gemacht? Und wie gesagt, also unsere Eigner, wo wir eindeutig wissen oder wussten, dass der Versicherungswert oder der Versicherungswert nicht ausreicht, um eine Reparatur zu machen. Da waren wir schon Mitte November durch, dass wir die Schäden bezahlt haben. Und das, was wir jetzt noch offen haben, das sind halt eben Dinge, ja, wo dann eben Werften Stück für Stück reparieren, wo eine Reparaturwürdigkeit gegeben war und dann, ja, arbeitet man ein Stück voran.
Es ist ja auch schwierig, muss man ja sagen. Also, wenn so eine große Yacht sinkt, die gut in Schuss ist, ab wann ist das ein Totalschaden?
Genau das haben wir natürlich sehr häufig gesehen. Also viele Leute versichern Werte, vielleicht vor vielen, vielen Jahren. Nimm mal ein Extrembeispiel, da lag ein Hanseat aus den 70er Jahren lange bei uns versichert. Der Versicherungswert war damals der Neuwert, als er das Schiff bei Asmus abgeholt hat. Für das, was das Schiff damals gekostet hat, war viel Geld. Vielleicht 40, 50.000 Mark. Ich meine, die Asmus-Hanseaten, das waren mal die Mercedes, als ich groß geworden bin im Lederjachthafen. Trotzdem, das sind jetzt 20, 25.000 Euro. Wenn du irgendwo in eine Werft fährst,
Das ist gar
Werft für
nichts.
20, 25.000 Euro eine neue Inneneinrichtung, Rig vielleicht im Eimer, Maschine spülen, kannst du selber zusammenrechnen. Das reicht nicht. Es heißt also immer, und das sollte, kann man vielleicht mitnehmen, rechne mal, was brauchst du, um ein gleichwertiges Schiff wiederzubekommen, es in denselben Pflegezustand und Ausrüstungszustand zu bringen. Und vor allem stell dir einen Worst-Case-Schaden vor. Also bei Segelbooten würde man jetzt sagen, okay, reg das Ding mal ab oder fahr eine Grundbuchung. Was kostet sowas? Reicht mein Versicherungswert aus, um das noch zu bezahlen? Dann muss man das vielleicht ein bisschen höher setzen, wenn das so ist, ne? So beim 10-Meter-Boot eine Grundberührung, zornig, 15.000 Euro, 20.000 Euro, kein Problem. Ne?
Auf jeden Fall. Es gibt den hässlichen bürokratischen Begriff Allgefahrendeckung. Das heißt, grundsätzlich sind alle Schadensereignisse versichert, die nicht ausdrücklich im Kleingedruckten ausgeschlossen
Na,
sind.
erstmal heißt es nur, alle Situationen sind versichert. Genau richtig. So, im Himmel ist aber nicht Jahrmarkt und man kann nicht allem trauen. Natürlich hat jede Versicherung, egal ob eine Allgefahrenversicherung oder eine Einzelgefahrendeckung, das ist eben das Gegenteil dazu, hat immer Ausschlüsse. Da muss man separat gucken. Die Allgefahrendeckung hat einen Vorteil. Da ist im Grunde, ja, ist es so, dass ich nicht dem Versicherer irgendwie ein Szenario anzeigen muss, warum mein Schiff zu Schaden gekommen ist. Also Einzelgefahren wären zum Beispiel, der Versicherer nennt Kollision oder Sinken und Mastbruch und so weiter. Also ich muss ihm nicht ein Szenario aufzeigen, sondern ich kann mit jedwedem Schaden erstmal zu ihm hingehen und kann sagen, okay, ich bin erstmal in der Deckung drin. Und dann, wenn er dann nicht bezahlen will, kann, soll oder was auch immer, dann ist der Versicherer in der sogenannten Beweislast, aufzuzeigen, warum man diesen Schaden nun nicht bezahlen will oder nur teilweise und so weiter. Und das findet man dann eben in den weiteren Bedingungen wie Ausschlüsse und so weiter.
Wie ist das dann mit der Schadensbewertung? Also, wie viele Experten sind da wie lange an einem Boot zugange? Wenn jetzt, wir bleiben in Schilksee bei einer 10-Meter-Yacht, die gesunken ist. Wie läuft so eine Schadensbewertung?
Wenn die Schäden sehr, sehr groß sind, na, dann wird wirklich über den ganz, ganz groben Daumen über ein Kurzgutachten im Grunde ermittelt, hey, das kann ich abschätzen, da sind zu große Gewerke drin, das rechne ich gleich ab. Das ist aber in dem Sinne eigentlich kein richtiges Gutachten. Anders als im Kfz-Bereich wird ein Gutachter eigentlich immer einen Abgleich machen zwischen einem Angebot einer Werft, das muss man erstmal bekommen, im Moment sind die Werften voll belegt, einem Angebot einer Werft für eine Reparatur und wird das dann auf den Prüfstand stellen. Im Kfz-Bereich kennst du es vielleicht, da ist es so, die haben so Standardlisten, Golfkutschflügel, genau. 4 vorne links, 3 Arbeitseinheiten plus Lack und so weiter, zack, die Bohne. Der kann also mit einer Software errechnen, was da an Kosten entsteht, hat dann noch Zeitwertabzüge im Kfz-Bereich. Mhm. Wir haben diese Standards nicht, weil jedes Schiff anders ist, individuell. Und da muss man wirklich die einzelne Arbeitsstunde und das aufgeführte Material auf den Prüfstand stellen. Und das macht ein Gutachter. Was er dann noch weitermacht, er muss natürlich auch gucken, ob denn alles erfasst ist. Ne? Das heißt, in der Reparatur wurden vielleicht nur angerissene Stringer, Wrangen oder sowas beurteilt, aber dass bei dieser Grundberührung oder was auch immer er hatte, gleichzeitig auch irgendwie der Motor verrutscht ist oder weitere Einbauten verrutscht sind, das muss er eigentlich auch weiter beurteilen. Da ist aber auch ein Eigner gut beraten, wenn er da selber mal guckt, hey, Grundberührung gehabt, das muss nicht nur unten am Kiel was sein, sondern da kann ja alles Mögliche noch passiert sein.
Wir malen das mal ein Szenario aus. Also ich habe ein Boot, habe eine Haftpflichtversicherung, aber keine Kasko. Jetzt kommt so ein Sturm, wie damals im Oktober an der Ostsee. Mhm. Mein Nachbarschiff reißt sich los, knallt in mein Schiff rein. Mein Schiff reißt sich dadurch auch los und geht unter. Das kannst du aber fast nicht beweisen, dass zuerst der Nachbar in mich rein ist, weil ja an dem Tag kein Mensch an Deck war. War viel zu gefährlich. Mhm. Was ist mit sowas dann?
Ja, das ist so, wo es sicherlich auch noch einige Diskussionen geben wird und was nicht so ganz in unser Rechtsverständnis reinpasst. Das kann ich auch gut verstehen. Auch wenn ein Schaden mittelbar durch einen anderen passiert ist, also dein Nachbarboot oder was weiß ich, die Klampen haben nicht gehalten von der Marina und so weiter, kann man hier viele Gründe finden. Heißt es nicht unbedingt, dass das die Ursache ist für den Schaden? Und wie du schon sagst, ist es sehr schwierig zu beweisen, wenn zwei Masten bei Sturm gegeneinander knallen, welcher hat denn uns zuerst geknallt? Bei Sturm kommen wir in eine Situation und das erklärt eigentlich die Begrifflichkeit aus dem Englischen sehr gut. Sturm ist im Englischen Act of God. Das heißt, die Handlung vom lieben Gott. Ja, ist so, so heißt das.
Ja, schön.
Wenn man es richtig ausspricht wie ein Computerspiel. Nein, Act of God. Also das ist eine Handlung vom lieben Gott. Okay, das merken wir uns mal eben kurz. Zweitens, das Haftungsprinzip muss man dazu wissen. Fast in allen Bereichen, in denen wir leben und umgeben und so weiter, außer im Kfz-Bereich, gilt ein Prinzip, das nennt sich Verschuldenshaftung. Das ist auch relativ klar verständlich. Das heißt, jemand muss etwas verschuldet haben, was für mich zu einem Nachteil geführt hat, dann bekomme ich das ersetzt. Mhm. Das heißt, er hat mit dem Ball gegen meine Scheibe geschossen und so weiter. Dann dieses Verschulden muss ich als sogenannter Anspruchsteller, der den Schaden hatte, aber beweisen, einen Vollbeweis dafür erbringen, dass er den Schaden herbeigeführt hat. Das passt nicht in unser Rechtsverständnis, gerade ne, wenn du dir vorstellst, so eine Lagerhalle, von deinem Schiff geht das Feuer los, ne, das weiß man. Alle anderen Schiffe brennen ab. Da sagen alle anderen natürlich, wieso, das ist doch das Boot von Tim gewesen, jetzt will ich Geld von Tim haben. Du musst aber beweisen, dass Tim das Boot wirklich angesteckt hat, also mit dem Feuerzeug dort stand.
Und nicht Gott.
Ne, genau. So, und jetzt kommen wir wieder zum lieben Gott. Also wenn es denn so ist, den Schuldigen zu suchen und einen Beweis dafür zu erbringen, in diesem Fall war es der liebe Gott bei höherer Gewalt, das geht so circa bei 8 Windstärken los, dass der Gesetzgeber dann einfach sagt, hier wirst du nicht mehr rausbekommen, wer denn nur ursächlich schuld ist. Mhm. Es gibt jedes Mal wieder natürlich Diskussionen darüber und da streiten sich manchmal auch, wenn es um große Schäden geht, auch Anwälte drum und so weiter. Letztlich und endlich wird es aber eigentlich fast immer zu dem Schluss kommen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann mal irgendwie woanders bewertet wird.
Du als Versicherer kannst natürlich nicht ganz frei reden, weil du natürlich Panthenius vertrittst, aber es gibt ja viele Leute, die einfach eine Billigversicherung nehmen, die zum Beispiel auch im Ausland sitzt. Würdest du jetzt, ohne dass du marktwirtschaftlich denkst für eure Versicherung, würdest du davon eher abraten und sagst du, nee, es gibt auch gute Auslandsversicherungen?
Naja, also im Grunde ist das holländische System nicht schlecht, wie es mal war. Das heißt, in Holland gab es schon über lange, lange Zeit gewisse Absprachen und das wird jetzt schwierig mit Versicherungen. Ne? Absprachen, Versicherungen dürfen sich nämlich nicht absprechen, aber egal, wie auch immer. Mhm. Es gab Absprachen, die eigentlich der Sache sehr geholfen haben. In der Form, dass die holländischen Versicherer, Gutachter, Werften und so weiter genau wussten, was sie gegenseitig gekostet haben. Und man hatte dort relative Standards entwickelt. Das heißt, wenn ich einen Schaden in Holland hatte, in einer holländischen Werft repariert habe, möglichst ein holländisches Boot repariert habe und so weiter, dann ging das sehr viel schneller. Der Versicherer hat Kosten gespart und deswegen war das eigentlich ein ganz gutes System. Das darf so aber nicht mehr sein. Und spätestens, wenn ich diese Kette sprenge, das heißt also, ich habe jetzt einen Schaden mit einmal nicht in Holland, sondern in Südschweden, da habe ich keinen Standard, was weiß ich, 65 Euro oder 80 Euro die Stunde Stundenlohn, sondern die Schweden nehmen dann vielleicht mal 120, 150, dann funktioniert das System nicht mehr. Das Problem mit ausländischen Versicherern ist zum einen vielleicht ein Verständnisproblem, damit kann man noch helfen, aber was man gucken muss, ist, wenn ich mich richtig streite, also wenn mir jetzt zum Beispiel was abgelehnt wird wegen grober Fahrlässigkeit und nun will ich mit Anwalt losreiten, um wirklich das Ganze auf eine objektive Basis zu bringen, dann ist es halt die Frage, wo dann letztlich und endlich Gerichtsstand ist und dann kann es schwierig werden, weil ich dann nicht nur meinen Anwalt, sondern einen Korrespondenzanwalt und so weiter brauche.
Ja, hinzu kommt sicherlich auch, dass man eventuell niemanden an die Strippe kriegt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass auch ihr komplett an eure Grenzen gestoßen seid, weil es eben so hunderte von Booten betroffen hat.
Ja, deswegen waren wir eben auch vor Ort und das war eigentlich dann auch ganz nett, dass man dann auch mit den Leuten gesprochen hat und ihnen wirklich, das ist ja manchmal auch ein bisschen Psychologie, was man dort machen muss, dass man, und somit auch so ein bisschen meine Aufgabe, ich sollte so ein bisschen den Rücken frei halten für die Kollegen, die da nun gearbeitet haben, dass nun dann nicht alle den Sachverständigen auf die Schulter getippt haben und sagen, ja, komm, sag mal, wo ist meins und so weiter. Dass man also die Leute ein bisschen abholt, ein bisschen animiert und so weiter. Aber das hat man auch gesehen. Also diejenigen, die geguckt haben und da waren, die waren extrem verständig. Und ich glaube, das hat alles sehr, sehr gut geklappt. Ich möchte eins nochmal was sagen. Also mit dem an der Strippe ranbekommen, das hat nicht nur was mit ausländischen oder billigen oder sonst was Versicherern zu tun. Also ich denke, das sollte man schon, ja, ich sag mal, üben, wenn man sich so ein Angebot einholt, kriege ich jemanden an der Strippe. Und wenn ich jemanden an der Strippe habe, weiß der, wo ist Bugheck, Backbord, Steuerbord? Also ich brauche den ja im Schadenfall, dass der meine Sprache spricht. Und dann frage ich ihn gleich noch einen weiter. Darfst du denn auch wirklich die Schäden regulieren? Hast du eine Vollmacht, wenn du nicht der Versicherer selber bist? Makler dürfen es üblicherweise nicht, die reichen das nur weiter. Also wie ist dann letztlich in dem Augenblick, wo nun der Tag kommt, wo ich über Jahre bezahlt meine Prämie, den Versicherer brauche, wie ist dann die Kommunikation, dass ich die schon so ein bisschen vorführen kann?
Ja, das ist gut. Beschreib uns zum Schluss doch nochmal, wie es damals für dich war, als du dann rausgefahren bist an die Unfallorte. Wie war das Szenario für dich da?
Total absurd, weil es war ja relativ wenig Wind dann. Das fiel ja komplett weg, der Druck. Es war ja, es war total still. Und als ich zuerst nach Schilksee kam, hast du ja nichts gesehen, ne? Der Hafen war relativ leer. Wenn du ein bisschen mit die Augen zugekniffen hast, dann hast du gesehen, okay, da guckt ja noch der eine oder andere Mast raus. Oh, ist ja doch ein bisschen mehr. Und dann, also da waren die gut drauf, die mit irgendwelchen Drohnen über die Marinas geflogen sind. Da konnte man nicht sehen, was da nämlich alles übereinander und untereinander im Wasser lag. Es war also wirklich außer dem einen offensichtlich, der natürlich in jeden Hafen gehört. Ich weiß gar nicht, ob das Stürme so machen, um einen guten Show-Effekt zu haben, dass sie immer so ein Schiff irgendwo auf die Mole legen. Nein, in Dampf war es natürlich schlimmer. Da lagen die Kopeister übereinander, aber in Schilksee lag ja dieser eine Motorsegler der Ecke.
Genau, und das Bild ging auch komplett rum, ja.
Millionenfach fotografiert, aber die eigentlichen schlimmen Sachen.
Die lagen auf dem Grund.
Und einer steckte oben auf dem Pfahl. Und das ist ja so ein bisschen das Positive dabei, wenn du weißt, dass du ganz gut versichert bist, dass sie dir helfen mit der Bergung und so weiter. Und dann sagt man, man kriegt das meiste schon hin. Und das war für mich so ein, so ein Endmoment, den muss ich kurz loswerden, weil als wir in Marsholm das letzte Schiff gehoben haben, war ich zufälligerweise dabei und das war ein Klassiker. Der wurde dann verholt nach Grauhöf zum Reparieren. Der lag also wirklich fast zwei Wochen da unten und dann in dem Augenblick fuhr das Schiff raus und ich weiß nicht, ob du das Bild Götterdämmerung kennst, wenn so ein bisschen die Wolken aufziehen und da so ein Strahl runterkommt und der ging genau auf das Schiff, das da rausgeschleppt ist. Da habe ich total Gänsehaut bekommen. War toll. Lass mich ganz kurz eine Sache zur Bergung noch sagen. Also normal weiß man ja immer nicht, Kasko, Haftpflicht, also Haftpflicht ist ja immer Schäden, die ich Dritten zufüge, Kasko ist immer eigener Schaden. Und denkt man, okay, meine Bergung ist ja nur über meine Kaskoversicherung versichert. Das ist vermeintlich so. Ich kann auch einem Dritten einen Schaden zufügen, nämlich zum Beispiel dem Betreiber oder dem Besitzer von Grund und Boden, wenn ich mein Schiff irgendwo rumliegen lasse, wo es nicht hingehört. Dann entsteht nämlich ein Anspruch des Betreibers der Marina oder des Besitzers des Geländes. Es gab einen gewissen Zeitpunkt, es war relativ schnell, nach einer Woche, da kamen die Behörden, also die Stadt Kiel und dann nachher auch das Land Schleswig-Holstein, gesagt, die Marinas müssen bis, glaube ich, 31. Geräumt sein. Und alle Leute lachen, oh Gott, wie soll das denn jetzt gehen? Und das ist ja ganz schlimm. Nee, das war eine total positive Situation. Warum? In dem Augenblick, wo hatten wir einen Anspruch? Einen Anspruch, der es möglich macht, zumindest die Bergung, das heißt also das Rausholen des Schiffes, über die Haftpflichtversicherung laufen zu lassen. Erinnere dich an das, was ich vorhin sagte, es muss ein Anspruchsteller haben, den gerechtfertigten Anspruch hat, den muss er geltend machen. Und nun mit einem Mal geht die Bergung auch über die Haftpflichtversicherung. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, gerade bei einem Boot, was nicht so viel wert ist, wo man sagt, okay, ich spare mir die Kaskoversicherung, ich habe nur eine Haftpflichtversicherung. Das ist schon eine gute Sache, wenn dann zumindest die Bergung drin ist.
Ja.
Gibt dann natürlich auch wieder einen Haken. Der eine Versicherer schreibt, nur Ansprüche privatrechtlicher Natur werden bezahlt. Das hätte hier nicht gereicht und das hatten einige Versicherer oder haben einige Versicherer drin und haben es dann auch geltend gemacht. Und die haben es nicht bekommen, aber bei guten Versicherern steht eben drin, alle Ansprüche werden ersetzt in den Haftpflichtbedingungen. Macht einen Unterschied. Wer da noch ein Problem mit hat, kann sich gerne mal bei mir melden.
Zum Schluss, Versicherungen haben bei vielen Leuten so ein bisschen schwierigen Ruf, sage ich mal vorsichtig. Und das weißt du ja auch, weil du in der Branche arbeitest. Jetzt war es aber ja doch so, von vielen weiß ich, dass wirklich direkt bezahlt wurde. Also die Schäden wurden sofort beglichen. Sind so Katastrophen am Ende dann für euch dann vielleicht doch gut, dass euer Ruf so ein bisschen verbessert wird, weil die Leute eben sehen, Versicherungen machen absolut Sinn und zahlen und sind für uns da, wenn es drauf ankommt.
Na, so ist es ja. Ne? Und letztlich und endlich sollen die ja auch ein Hobby auch weiter betreiben. Ja, natürlich. Und wir versuchen dann natürlich ein klein bisschen Werbung damit zu machen. Wir müssen natürlich immer mit Schrecken Werbung machen. Das ist immer so ein Problem. Aber was ganz interessant bei solchen Schäden auch ist, ist manchmal auch so die unterschiedliche Bewertung. Man muss ja Versicherungen so sehen, ein großer Topf, alle zahlen rein und wenn es einem schlecht geht, dann kriegt er daraus was nach gewissen Regeln ersetzt. Man erlebt nach solchen Schadenereignissen, jetzt vielleicht hast du es auch mitgekriegt, gab diesen Cold Drop oder wie das auch immer hieß, in Formentera, wo also Schiffe vom Strand lagen und innerhalb von einer halben Stunde Sturm hoch und zack und alle lagen an Land. Dann kannst du gern auch mal die Diskussion andersrum haben, dass also ein Kunde dich anruft und das kann ich sehr wohl verstehen. Solche Schäden bezahlt ihr doch nicht. Die haben da geankert, die hätten, du hattest eine Wettervorhersage. Es gibt immer auch mehrere Blickwinkel und die machen es manchmal leichter. Es ist schwierig, wenn man einen Schaden vielleicht von der Versicherung nicht bezahlt bekommt. Dann muss man sich aber genau angucken, warum das der Fall ist und sich erklären lassen. Und deswegen ist es so wichtig, sich vorher, bevor man eine Versicherung abschließt oder wenn man sie wechselt, sich wirklich gerade in der Kaskoversicherung auch die Bedingungen anguckt. Ne? Und spricht mit den Leuten. Ne? Hallo, spricht ihr meine Sprache?
Genau, und aber auch wissen, welche Fragen man stellen muss. Ja, weil ich finde das Versicherungswesen so kompliziert und ich gehöre zu den Menschen, die gar nicht sich immer alles ausmalen, also was alles Schlimmes passieren kann, sodass ich eventuell auch gar nicht die richtigen Fragen stelle. Verstehst du, was ich meine?
Ja, natürlich, klar. Natürlich gibt es so ein paar Standardfragen, aber das macht ja zum Beispiel in der Kaskoversicherung, wird ja wettgemacht, dass man so ein bisschen sagt, okay, du musst nicht alle Schadenereignisse kennen, du hast eine Allgefahrendeckung. Okay, heißt für mich im Umkehrschluss, jetzt muss ich mir die Grenzen angucken. Das heißt also, wie geht der Versicherer dann mit meiner Versicherungssumme um im Schaden? Wie geht er um mit dem Wert im Schaden, ne, beim Teilschaden? Wie ersetzt er den? Und wann würde er nicht bezahlen? Also wo sind die Ausschlüsse? Und diese Ausschlüsse, die muss man sich so ein klein bisschen wie so ein Stück Schokolade mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und sagen, okay, was meint er damit? Wenn da so irgendwelche eierige Dinge drin sind, wie anfängliche Seeuntüchtigkeit ist ausgeschlossen, dann kann man sich schon, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, das ist ein offenes Scheunentor. Das sind natürlich Dinge, wo der Versicherer irgendwie dann das auch nutzen will. Denn das ist seine Aufgabe. Ich habe es ja vorhin gesagt, es ist eine Gemeinschaft, in die man einzahlt. Und Einzelne bekommen was raus. es ist ja nicht so, dass der eine was rausbekommt und der andere nicht, sondern alle werden müssen nach diesen Bedingungen gleich behandelt werden. Und da gibt es sogar eine ganz große Institution, die haut uns auf die Finger, wenn wir was anderes tun dürfen würden, im Guten wie im Schlechten, ist das BaFin, Bundesamts für Finanzdienstleistungen. Also wir müssen uns danach richten. Aber wie gesagt, dieses, ja, lass dir mal ein bisschen Zeit, nicht abends spät die Versicherungsbedingungen lesen, sondern morgens früh mit einer Tasse Kaffee und dann gerade die Ausschlüsse da mal genauer hingucken, dann wird schon vieles klar.
Ja. Dirk, vielen, vielen Dank für dieses offene Gespräch. Danke, dass du auch meinen kritischen Fragen sehr souverän gegenüberstandest. Mhm. Und ich hoffe einfach nur, dass wir alle sowas nicht wieder erleben wie vergangenen Oktober. Ich habe es in schlimmster Erinnerung.
Ja. Und findet Versicherungen nicht so trocken. Wir haben das den besten Job der Welt. Wir gehen mit den eigenen regelmäßig Boote kaufen. Ich begleite Bootskauf, ja, das ist so toll. Und wir erleben so viel, haben 1000 bunte Bilder. Sprecht uns mal an. Wir haben auch von vielen Dingen Ideen, die so hören, die wir so hören in der Szene. Gerne mal melden, können wir drüber sprechen.
Dirk Hilken von Panthenius. Dirk, vielen, vielen Dank.
Immer gerne.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.